Sammy hat gerade die Stelle vorgelesen von der Kreuzigung Jesu, wie Jesus sich geopfert hat oder sich opfern lassen hat, damit wir freigemacht werden von aller Schuld. Und dabei ist es nicht geblieben, sondern Jesus ist auferstanden von den Toten und er wird wiederkommen und wird die Herrschaft über die ganze Welt antreten. Und viele von uns haben Jesus ja jetzt schon zu ihrem Herrn gemacht. Da regiert Jesus jetzt schon. Und viele von uns haben das geschmeckt, dass durch Jesus der Weg frei ist zum Vater. Dass wir durch Jesus zum Vater kommen können. Und das würden zwar nicht viele von uns so beschreiben heute, 2020 in Deutschland, aber das, was das eigentlich ausmacht, dieses Jesus ist Retter, er ist Herrscher, und er ist der Weg zum Vater, diese Connection, diese Verbindung. Was das ist, ist, dass Jesus unser Priester ist. Ein königlicher Priester. Und genau darum soll es heute gehen. Einer von euch hatte mir per WhatsApp geschrieben, so, yo, können wir mal Hebräer 7 durchgehen? Und genau das machen wir heute. Und da geht es um Jesus als Priester. Und wie gesagt, das erleben wir schon, das ist jetzt grundsätzlich nichts Neues so. Aber ja, vielleicht entdecken wir ja nochmal wieder neu, was das wirklich heißt, dass Jesus unser Priester ist. Genau, also Hebräer 7, darum geht's heute. Und dieses Kapitel könnte man vielleicht die Überschrift geben, Jesus, der vollkommene Hohepriester. Wenn wir uns das Kapitel jetzt angucken, brauchen wir vielleicht so ein paar Background-Infos noch. Und zwar ist es manchmal nicht so leicht, einfach ein Kapitel irgendwie im Buch so alleine zu betrachten, sondern dann muss man das irgendwie nochmal so ein bisschen in den Kontext einbetten. Und genau, der ganze Hebräerbrief ist wie folgt sozusagen aufgebaut. Und zwar vergleicht in den ersten 10 Kapiteln, und da bleiben wir also von der Zusammenfassung auch stehen, also da vergleicht der Autor Jesus immer wieder mit Dingen oder mit Personen. Zum Beispiel fängt er an damit, dass er Jesus mit den Engeln vergleicht. Und er sagt, aber Jesus ist höher als die Engel. Dann vergleicht der Autor Jesus mit der Tora, mit den 5 Büchern Mose, oder Jesus Wort mit den 5 Büchern Mose. Und er sagt, wenn das Wort schon gestimmt hat, wie viel mehr wird dann Jesu Wort stimmen? Weil Jesus ja noch höher ist als das Wort, was von den Engeln gegeben wurde. Dann wird Jesus verglichen mit Mose. Und auch da ist der Autor wieder ganz deutlich, aber Jesus ist noch höher als Mose. Und dann vergleicht er auch Jesus mit den Priestern damals. Und dreimal dürft ihr raten, auch da sagt er wieder, Jesus ist aber höher. Jesus ist ein höherer Priester. Und zum Schluss bei diesen Vergleichen wird Jesus auch noch verglichen mit dem Opfer. Mit dem Opfer für die Schuld, so wie die Juden damals geopfert haben. Und das ist immer verbunden mit so einer Aufforderung. Also der Autor schreibt so, ja, Jesus ist höher als die Engel, deswegen ist das Wort auch, was Jesus geredet hat, so unfassbar viel wert. Und dann kommt die Aufforderung, deswegen lass uns das Wort ernst nehmen. Oder er sagt, Jesus ist ja größer als Mose, dann lasst uns auf ihn vertrauen, dass er unser Führer ist, er unser Heiland. Genau. Und jetzt Kapitel 7 ist eben, da geht's um diesen Vergleich Jesus und Priester. Und was Hebräer da immer wieder macht, ist, Hebräer oder der Brief bezieht sich immer wieder auf die 5 Bücher Mose. Und warum? Weil das war hauptsächlich die Glaubensgrundlage von den Juden damals. Bevor Jesus gekommen ist und es das ganze Neue Testament noch nicht gab und nichts davon passiert ist, waren diejenigen, die zu Gottes Volk dazu gehörten, die, die Jesus echt ernsthaft geliebt haben, diejenigen, die sich, die Gott ernsthaft geliebt haben, waren diejenigen, die sich auf die 5 Bücher Mose bezogen haben. Und der Autor von dem Hebräerbrief greift jetzt diese ganzen Grundlagen aus den 5 Büchern Mose auf und sagt, hier, guck, das ist doch ein Eckpfeiler unseres Glaubens. Jesus ist noch höher als das. Guck, das finden wir doch so wichtig. Jesus ist noch wichtiger. Guck, darauf gründen wir unser Glauben. Jesus ist noch ein festerer Grund für unseren Glauben. Darum geht's in dem Hebräerbrief. Und dazu gehört eben auch dieses Kapitel 7. Genau. Also wie gesagt, da wird Jesus mit Priestern verglichen. Einmal mit den Priestern, die es damals gab bei den Israeliten, die nach dem Exodus eingeführt wurden, die von Aaron alle abstammen, die Leviten. Und dann aber noch mit Melchisedek. Hat irgendwer von euch den Namen Melchisedek schon mal gehört? Hat man vielleicht schon mal hier oder da aufgegriffen? Was interessant ist, Melchisedek kommt im Alten Testament, also die Story von ihm umfasst irgendwie 3 Verse oder sowas. Ja, aber mit dem wird Jesus verglichen. Also, wir schlagen mal auf Hebräer. Wir lesen erstmal den letzten Vers von Hebräer 6, also Hebräer 6, Vers 20. Hier fängt der Satz mit dorthin bei mir an, aber ich, also mit dorthin ist Gottes Gegenwart gemeint. Also 6, Vers 20. In Gottes Gegenwart ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten Hohepriester wurde, ein Hohepriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. So. Wie gesagt, irgendwie wird Jesus verglichen mit Melchisedek. Das heißt, von der gleichen priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Wer war dieser Kollege? Das schlagen wir mal auf, aber lasst den Finger gern bei Hebräer 7 drin, denn da werden wir uns den Rest drin beschäftigen. 1. Mose 14. Vers 17 bis 20. Das ist jetzt die Zeit vor Mose, bevor die 10 Gebote und alle Gebote und so erlassen wurden. Also bevor irgendwie dieser Priesterdienst von Aaron und so eingeführt wurde. Das ist jetzt die Zeit von Abraham. Und Abraham hat gerade gegen so ein paar Könige gekämpft. Abraham hatte so eine Privatarmee von über 300 Männern oder sowas. So ein paar Elitekämpfer. Und die haben seinen Neffen so befreit und nebenbei noch ganz viele andere und haben nebenbei so einen Krieg gewonnen gegen so ein paar Könige. Also Abraham kommt jetzt gerade wieder und hat halt gerade eine Schlacht gewonnen oder einen Krieg gewonnen. Genau, und das ist jetzt Vers 17. Als aber Abraham, da hieß er noch Abraham, von der Schlacht gegen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrten, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Also was wird hier kurz über Melchisedek gesagt? Es ist nicht viel, eigentlich hauptsächlich zwei Dinge. Das eine ist, Melchisedek war irgendwie König und Priester, beides zusammen. Obwohl er eben nicht irgendwie Levit war. Und Melchisedek ist größer als Abraham, also jetzt nicht von der Körpergröße, sondern er ist ihm irgendwie übergeordnet, weil er segnet Abraham und Abraham gibt ihm den Zehnten. Genau das steht jetzt auch in Hebräer 7, da lesen wir mal die ersten vier Verse. Hebräer 7, Vers 1. Was wissen wir denn von Melchisedek? Er war, wie es in der Schrift heißt, König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Als Abraham siegreich vom Kampf gegen die Könige zurückkehrte, ging, so wird uns berichtet, Melchisedek ihm entgegen und segnete ihn. Und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Und König von Salem bedeutet König des Friedens. Ansonsten wird nichts über ihn mitgeteilt. Kein Vater wird erwähnt, keine Mutter, kein Stammbaum, kein Anfang und kein Ende seines Lebens. Er, der dem Sohn Gottes gleicht, bleibt sozusagen Priester für immer und ewig. Wie bedeutend Melchisedek war, seht ihr daran, dass kein Geringerer als Abraham, der Stammvater unseres Volkes, ihn den besten Teil seiner Beute als Zehnten gab. Als Zehnten heißt 10%. Also, was heißt jetzt hier die priesterliche Ordnung nach Melchisedek? Wie beschreibt Hebräer das? Also einmal König und Priester zugleich, also Herrscher und Priester. Dann König der Gerechtigkeit, König des Friedens, Priester des höchsten Gottes, größer als der Stammesvater und der Glaubensvater Abraham, auf dem sich besonders die Juden früher berufen haben, aber der auch für uns ein Vorbild ist in seinem Glauben. Und damit auch größer als die ganzen Priester, die ganzen levitischen Priester, die danach kommen, weil das führt Hebräer dann auch noch aus. Er sagt, also der Autor sagt quasi, Levi, von dem alle Priester kommen, wird ja erst noch durch Abraham geboren. Also der Same ist sozusagen noch in Abraham. Das heißt, Levi selber gibt hier Melchisedek den Zehnten. Also Melchisedek ist ein höherer Priester als die levitischen Priester. Und auch noch ganz wichtig, er ist nicht Priester aufgrund seiner Abstammung, nicht irgendwie, weil er als Levit geboren wurde und weil sein Vater schon Priester war und so weiter. Nein, es wird gar nichts zu seinem Anfang gesagt und nichts zu seinem Ende. Und was heißt das jetzt? Wenn hier geschrieben steht, Jesus ist Priester nach der priesterlichen Ordnung Melchisedeks. Das heißt zum einen, Jesus ist König und Priester. Priester des Allerhöchsten und König der Gerechtigkeit. Er ist die Gerechtigkeit. Er verwaltet die Gerechtigkeit und er hat Macht, uns gerecht zu machen. Und er ist König des Friedens. König von Salem, König des Friedens. Der Friedefürst. Und er ist generell König. Er wird irgendwann die Herrschaft über die Welt und über die Schöpfung an sich nehmen. Noch mehr Auch er ist größer als Abraham, der Stammesvater, und als all die Priester, die dann noch kamen. Und auch Jesus ist nicht Priester aufgrund seiner Abstammung. Er ist nicht irgendwie Priester, weil er von Aaron kommt. Aaron war gar nicht sein Vorfahre, sondern er war kein Levit, sondern er kam aus Juda. Er ist nicht Priester aufgrund seiner Abstammung, sondern auch er ist Priester, weil er keinen Anfang hat und kein Ende. Weil er, so wird es formuliert, weil er die Kraft eines ewigen, unzerstörbaren Lebens hat. Das bedeutet es, Jesus, Hohepriester, nach der Weise Melchisedeks. Erstmal ein Punkt. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Priester geredet. Ich will noch mal kurz ein bisschen darauf eingehen, was sich der Autor so unter Priester vorgestellt hat oder was Priester damals waren, zu der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde. Und zwar hatten die Priester zuallererst die Aufgabe, Opfer darzubringen, und vor allem auch die Opfer für die Schuld des Volkes. So war es zum Beispiel so, dass ein Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen durfte, mit Blut, um auch dort zu opfern, für die Sühne oder für gegen die Schuld von dem Volk und von sich selber. Also das war ein sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste Punkt von den Priestern damals, zu opfern für die Gerechtigkeit, um sich reinzuwaschen. Was sie noch gemacht haben, sie haben bei Rechtsfragen, Rechtsstreit, bei vielen Sachen sind die Leute zu denen gekommen. Auch bei so Sachen wie Ehebruch oder sowas gab es so spezielle Regeln, wie die vorfahren sollten, um das alles zu regeln. Wenn jemand geheilt wurde, wenn jemand vorher irgendwie krank war, angenommen, er hatte irgendwie so eine Hautkrankheit, wo es dann damals hieß, der darf nicht mehr so mit dabei sein. Wenn der dann aber geheilt wurde, waren die Priester diejenigen, die entscheiden mussten, ja, okay, der ist wirklich geheilt, der ist wieder gesund. Also sie waren noch wie so eine Art Arzt, der eine Diagnose stellt oder so. Also der sagt, ja, du bist geheilt, das hat alles seine Richtigkeit. Ja gut, sie haben sich um den Tempel gekümmert und so. Und dann haben sie auch Gott befragt. Und sie haben in Kriegszeiten das ein oder andere Mal eben um göttlichen Beistand gebetet. Und sie haben Erntedank Opfer empfangen. Also schlussendlich, warum zähle ich das alles auf? Um deutlich zu machen, die Priester damals waren quasi involviert in allen Lebensbereichen. Ernte, Krieg, Rechtsstreit, Gerechtigkeit vor Gott, Gesundheit, all solche Sachen. Überall, wo man irgendwie die Connection zu Gott gesucht hat, überall, wo man sich mit Gott auseinandersetzen musste oder wollte, kam man nicht um die Priester drumherum, sondern das waren die Mittler. Das war das Verbindungsstück zwischen Gott und den Menschen. Ein kurzes Beispiel dafür, wo man das zum Beispiel cool sehen kann, ist die Story von Hannah und Eli. Hannah, die Mutter von Samuel, die in den Tempel geht, betet, weil sie keine Kinder bekommen kann. Und Eli, der Priester, denkt erst, sie ist besoffen und geht so hin, so, ey, yo, geh dich mal besser draußen raus auskotzen. Und sie so, nein, ich bin, also das und das ist los. Und dann sagt er, yo, geh hin, Gott wird tun, was du ihn gebeten hast. Und darauf passiert, dass sie schwanger wird und Samuel gebiert, das ist jetzt nicht die Story, aber um einmal ein Beispiel zu nennen, wo die Priester irgendwie alle, also was mit deren Aufgabe war, die waren irgendwie involviert, überall, wo es zwischen den Menschen und Gott irgendwie ja eine Verbindung hergestellt werden musste. Also Priester das habe ich vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal gesagt, Priester heißt so viel wie Mittler, Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und was macht so ein Vermittler? Kennt ihr Dieter? Dieter Wenzel aus der Gemeinde? Der das Kaffee schmeißt? Wisst ihr, was der macht? Der arbeitet im Jobcenter. Und was macht der? Der vermittelt Arbeit. Also wenn man irgendwie arbeitssuchend ist, kann man zu ihm hingehen und sagen so, yo, ich habe das und das gelernt, irgendwie so, was brauche ich? Und so weiter. Und er versucht, einen zu vermitteln. Er versucht, so eine Connection zu bilden zwischen dem, der Arbeit sucht, und den ganzen Arbeitgebern, den ganzen Firmen, die Leute haben wollen, die für sie arbeiten. Oder ich glaube, die meisten von euch mussten schon mal ein Praktikum sich klären. Wie nice ist es, wenn man irgendwie so einen Kontakt hat, so einen privaten Kontakt, so irgendwen kennt in der Firma, keine Ahnung, irgendwen hier in der Gemeinde und der Vater von einem Freund oder Nachbar oder sowas. Wie nice ist es, wenn man nicht irgendwie so eine Firma anrufen muss und sagen muss, ja, hallo, ich bin Schüler, kann ich ein Praktikum bei euch machen? Also geht auch, so habe ich auch Praktikumsplätze bekommen, aber viel entspannter und viel besser geklappt hat es oft, wenn ich wen kannte und so, ja, ey, geil, kann ich bei dir Praktikum machen? Ja, klar, ich regel das mit dem Chef und so weiter. Und dann war man da, kannte direkt schon wen, der wusste genau, wo man steht und so weiter. Also auch das ist irgendwie so eine Situation von einem Vermittler, finde ich. Oder ein letztes Beispiel, um das nochmal ein bisschen plastisch zu machen, was ein Vermittler macht. Hier meine Füße zum Beispiel. Wenn ich jetzt barfuß rumlaufe, ich habe mir neulich richtig hart den kleinen Zeh gestoßen. Das bei meinem Gehirn ankommt, so Aua, Schmerz, nicht weitergehen. Dafür brauche ich irgendwie eine Vermittlung zwischen Fuß und Kopf. Wenn ich irgendwie eine Scherbe trete oder so, Aua, Schmerz, das musst du untersuchen, du musst gucken, ob da irgendwie Dreck ist. Das ist Nervenbahn, Connection zwischen Fuß und Gehirn. Zwischen der Zentrale. Und genau so eine Vermittlung ist Jesus zwischen uns und dem Vater. Ein Mittler ist quasi nichts anderes als eine Brücke zwischen zwei Dingen, zwischen denen eigentlich irgendwie eine Kluft ist. Wo eigentlich irgendwie eine große Distanz ist. Diese Brücke ist Jesus zwischen uns und Gott. Und genau diese Aufgabe hatten die Priester damals inne, diese israelitischen Priester. Und über die wird jetzt weiter in Hebräer 7 gesagt. Vers 11 und 12. Moment, wo bin ich hier? Hebräer 7, Vers 11 und 12. Wenn nun das levitische Priestertum zur Vollkommenheit führen könnte und das Gesetz, das unserem Volk gegeben wurde, kennt ja kein... ich lese nochmal. Wenn nun das levitische Priestertum zur Vollkommenheit führen könnte und das Gesetz, das unserem Volk gegeben wurde, kennt ja kein anderes Priestertum, wäre es dann noch nötig gewesen, einen Priester einzusetzen, der zu einer ganz anderen Ordnung gehört, also Jesus, einen Priester wie Melchisedek und nicht einen wie Aaron? Und wohlgemerkt, eine Änderung der priesterlichen Ordnung bedeutet zwangsläufig eine Änderung des Gesetzes überhaupt. Hier geht es darum, yo, die Priester damals, die waren nicht vollkommen. Die konnten diese Aufgabe, diese Rolle, die sie hatten, nicht vollkommen ausfüllen. Es war unmöglich. Und gleichzeitig das Gesetz, das gegeben war, das ganze Gesetz um die 10 Gebote, das mosaische Gesetz aus den 5 Büchern Mose, das hat gar nicht die Kraft, um uns gerecht zu machen. Es hat nicht die Kraft, irgendwie Herzen zu verändern. Und genau deswegen braucht es ein Neues, eine neue Ordnung, Nicht mehr diese alte Ordnung mit den alten Priestern und dem alten Gesetz, nein, es braucht etwas Neues. Etwas, was diese Unvollkommenheit aufhebt. Hebräer 7, 18 bis 19. Damit ist also die Ordnung, die früher galt, außer Kraft gesetzt, also damit, dass Jesus jetzt Priester ist, weil sie sich als ohnmächtig erwiesen und letztlich keinen Nutzen brachte. Das Gesetz ist nicht imstande gewesen, zur Vollkommenheit zu führen. An die Stelle jener Ordnung ist etwas getreten, was uns eine Hoffnung gibt, die alles Frühere in den Schatten stellt und was uns einen ungehinderten Zugang zu Gott möglich macht. Also wie gesagt, die Gebote waren nicht imstande, uns zu ändern, deswegen brauchten wir eine neue Ordnung. Und diese neue Ordnung ist das Evangelium. Diese neue Ordnung ist Jesus, der Hohepriester, der uns retten kann. Also ein neuer Bund. Und dann weiter in Hebräer 7, 24 bis 27, und das sind jetzt die letzte Stelle hier aus Hebräer 7. Hebräer 7, 24. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ein solcher Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Im Gegensatz zu den levitischen Hohepriestern musste er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für eigene Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Die Priester damals, die damals schon die Verbindung zwischen Gott und Jesus waren, waren doch Selbstsünder. Die mussten selbst immer wieder opfern, um sich selbst zu reinigen. Und diese Opfer mussten sie immer wieder tun und immer wieder. Jesus, der ewige Priester, Jesus hat auch ein ewiges Opfer dargebracht. Und dieses ewige Opfer gilt für immer. Das muss nicht erneuert werden. Es gilt für immer. Also Jesus ist der ewige Mittler zwischen uns und Gott. Und sein Opfer gilt für immer. Wo kommen diese Seiten her? Geil. Also, Zusammenfassung. Worum geht's hier in dem Kapitel? Darum, dass wir in Jesus einen Hohepriester haben, der groß ist, der größer ist als die anderen Priester, der ewig ist und der uns auf ewig rechtfertigen kann. Er ist größer als jeder andere Priester, denn er ist selber Gott. Wir müssen nicht mehr zu Menschen rennen, die uns mit Gott vermitteln. Nein, wir können zu Gott direkt rennen. Wir müssen nicht mehr beim Jobcenter anrufen und sagen, ey, ich brauche einen Praktikumsplatz. Nein, wir werden direkt durchgestellt zur Zentrale vom Chef, direkt beim Chef und sagen so, yo, wann kann ich anfangen? Er so, ja, komm morgen vorbei. Diese Stelle, die Samuel vorgelesen hat, von dem Tod Jesu, was wird da beschrieben, außer dass die Erde erschüttert wurde, dass es finster wurde und dass Tote zum Leben auferstanden sind? Da wird erzählt, dass der Vorhang im Tempel von oben nach unten durchgerissen ist. Und dieser Vorhang war der Vorhang, der das Heilige von dem Allerheiligsten getrennt hat. Das Heilige, da wo die Priester normalerweise Opfer dargebracht haben, und das Allerheiligste, da wo, was sozusagen Gottes Haus war, da wo Gott Wohnung bezogen hat, da wo die Bundeslade stand, da wo nur einmal im Jahr ein auserwählter Priester reingehen konnte. Dieser Vorhang, durchgerissen. Von oben nach unten, nicht irgendwie ein Mensch von unten, nein, von oben nach unten. Der Weg ist frei. Dieser Hohepriester, Jesus Christus, ist in den ersten Bereich gegangen des Tempels, hat sein Opfer dargebracht und damit ist dieser erste Bereich des Tempels unnötig. Und er ist durchmarschiert und hat den Vorhang zerrissen zum Haus vom Vater, hat den Vorhang zerrissen, ist reinmarschiert und ist uns vorgegangen. Deswegen haben wir auch gesungen, My anchor holds within the veil. In Hebräer 6 heißt es, wir haben diese Hoffnung, dass unser Anker in diesem Heiligtum verankert ist. Jesus, der vorgegangen ist, der den Weg freigemacht hat, der den Weg gebahnt hat. Das ist unser Hohepriester. Das ist der, der jeden anderen Priester in den Schatten stellt. Wir müssen nicht mehr zu Menschen laufen. Wir können direkt zu Gott laufen. Und Jesus ist der einzige Weg. Er alleine hat diesen Weg gemacht. Straight durch das Heilige, direkt ins Allerheiligste und hat dabei alles, wenn ihr so wollt, auseinandergenommen, sodass der Weg frei ist. Und er ist König der Gerechtigkeit. Er kann über die Gerechtigkeit walten. Er kann jedem seine Gerechtigkeit verleihen. Also das sagt Hebräer 7 aus. Es wird nochmal ganz deutlich dargestellt, dass Jesus Christus Hohepriester ist und König. Und wie gesagt, nach all diesen Vergleichen in Hebräer kam immer eine Aufforderung. Und die Aufforderung hiernach ist, wenn Jesus dieser königliche Hohepriester ist, der einzig wahre, vollkommene Mittler zwischen uns und Gott, ist er dann unser König und unser Hohepriester? Ich werde zum Abschluss einfach noch ein paar Verse lesen und nichts mehr dazu sagen. Hebräer 10, 19 bis 24. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrt an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Jesus, ich danke dir, dass du unser hoher Priester bist, dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater, dass wir nicht mehr zu unvollkommenen Menschen rennen müssen, sondern straight einfach nur zu dir. Danke, dass dein Opfer die Macht hat, uns für immer gerecht zu sprechen, für immer zu reinigen. Ja, dass wir uns nicht mehr sorgen müssen, ob wir wirklich gerecht vor dir stehen werden. Nein, wir sind gerecht durch dein Blut. Danke dafür. Ja, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns einfach die Augen öffnest dafür, wer du bist und welchen Platz du in unserem Leben haben möchtest. Und ich möchte dich bitten, ja, dass du diesen Platz in meinem Leben einnimmst, in jedem Bereich. Bitte segne noch den Abend. Amen.